Guten Morgen. Heute geht es mit unserer Predigtreihe aus der Bergpredigt weiter. Jesus lehrt seine Jünger. Er legt ihnen dar, was es bedeutet, unter seiner Herrschaft zu leben, zu seinen Nachfolgern zu gehören. So wie damals in Palästina sammelt Jesus auch heute noch rund um die Erde seine Jünger. Und er lehrt sie. Weltweit versammeln sich auch heute am 2. September 2018 die Jünger von Jesus, um von ihm zu hören, von ihm zu lernen. Er ist immer noch dabei, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, in sein Reich zu rufen und sie zu neuen Menschen zu machen und sie dann als seine Zeugen in die Welt zu schicken. Und seine Lehre ist heute genauso aktuell, radikal und lebensverändernd, wie sie es damals war. Vergessen wir das nicht, dass Jesu Mission etwas Großes ist. Das Leben von jedem einzelnen Jünger ist bedeutsam. Wir sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein, wie er es in der Bergpredigt auch sagt am Anfang. Was das konkret bedeutet, zeigt uns Jesus in der Bergpredigt an vielen Beispielen. In dem Abschnitt, in dem wir uns gerade jetzt befinden, sagt er seinen Jüngern, dass ihre Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertreffen muss. Er macht klar, dass es bei ihm nicht um ein äußerliches Einhalten von Regeln und Geboten geht, sondern um eine grundlegende Umkehr und Erneuerung des Herzens. Die Gerechtigkeit, die er lebt und die er lehrt und vorlebt, ist kein Scheingehorsam, der uns vor anderen gut aussehen lässt oder uns vor uns selbst rechtfertigt oder entschuldigt, sondern es ist echte, ehrliche Güte, die aus dem Innersten kommt. Das will er uns in dem Abschnitt klar machen. Und zu dieser Herzensgerechtigkeit will er uns führen. Unser Leben soll seinen Charakter widerspiegeln. Herr Jesus, bitte mach uns bereit, dass wir auf deine Worte hören, dass sie unsere Herzen formen, dass wir aus dem Innersten heraus dir nachfolgen wollen und dir dienen wollen. Bitte sprich du zu uns. Amen. Im heutigen Textabschnitt Matthäus 5, 27 bis 32 lehrt Jesus über die Beziehung zwischen Mann und Frau, genauer gesagt über Sünde, Zielverfehlung in diesem Bereich, nämlich über falsches sexuelles Begehren, über Ehebruch und Scheidung. Meine Überschrift für den ersten Teil, die Verse 27 bis 30, ist: Brich nicht die Ehe, kontrolliere deine Blicke und Gedanken. Ich lese den Text vor. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das Verbot des Ehebruchs kennen wir. Auch seine Zuhörer kannten es aus der Schrift. Es steht so wortwörtlich in den 10 Geboten, die Gott dem Mose am Sinai gab. Wendet sich Jesus hier gegen die Schrift? Hebt er das alte Gesetz auf, um etwas Neues einzuführen? Nein. Gerade ein paar Verse vorher hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass er gerade das nicht tun will. Wie sollen wir seine Worte dann verstehen? Er wendet sich gegen die Verwässerung der göttlichen Gebote durch die Tradition der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er sagt nicht, es steht geschrieben, ich aber sage euch, sondern er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Der kommt auch im griechischen Text klar zum Ausdruck. Wie hatten die Pharisäer Gottes Gebote hier verwässert? Waren nicht gerade sie es, die es mit diesem Gebot sehr ernst nahmen? Ja, sie nahmen es schon sehr ernst. Zumindest, wenn es darum ging, andere als Übertreter anzuklagen. Denken wir nur an die bei Johannes überlieferte Stelle, wo sie eine Ehebrecherin vor Jesus bringen. Aber was sie scheinbar weniger ernst nahmen, war, dass es in den 10 Geboten genauso heißt, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Sie beschränkten sich darauf, sichtbare Sünden zu vermeiden. Die Dinge, die einen Gesichtsverlust zur Folge haben. Aber gegen so ein oberflächliches, scheinheiliges Gesetzesverständnis, dagegen wendet sich Jesus. Er macht klar, dass sich niemand einbilden soll, dass er moralisch untadelig wäre, nur weil er nicht den Tatbestand des Ehebruchs begangen hat. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. So heißt es in Vers 28. Auf das Herz kommt es an, auf die innersten Gedanken. Hier zeigt sich wahre Gerechtigkeit oder Verkehrtheit. Nicht erst dann, wenn es für jeden sichtbar ist. Auf die innere Herzenshaltung, wo uns ja niemand etwas nachweisen kann, auf die legten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht so viel Wert. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Tendenz auch von uns selbst. Bei den Dingen, die vor anderen sichtbar sind, da nehmen wir es viel genauer. Und wie gern verdrängen oder verharmlosen wir unsere Sünden, von denen niemand etwas mitbekommen hat. Aber genau um diese verdrehte Herzenseinstellung geht es, Jesus. Sie will er aufdecken und uns vor Augen führen, wo die Sünde eigentlich begangen wird, im Herzen. Um eines klarzustellen, Jesus spricht hier nicht von Sexualität in der Ehe. Die ist von Gott gewollt und ausgedacht. Sexualität in der Ehe darf und soll leidenschaftlich sein und erfüllend. Die Bibel ist überhaupt nicht leibfeindlich. Man braucht nur einmal das Hohelied im Alten Testament zu lesen, dann sieht man das sehr deutlich. Also verstehe Jesus hier bitte nicht falsch. Aber das, was Jesus hier wirklich sagen will, das sagt er mit großem Ernst. Jeder, der eine Frau, die nicht seine Frau ist, ansieht, um sie lüstern zu begehren, hat in seinem Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Der Vers kann auch übersetzt werden, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, damit sie ihn begehre, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. In dem Fall geht es also um verführerische Blicke von Seiten des Mannes. Aber egal welche Übersetzung, der Punkt ist klar. Alles, was die eigene oder fremde eheliche Treue kompromittiert, wenn es auch nur begehrliche Blicke oder Fantasien sind, ist als ehebrecherisch einzustufen. Nicht erst dann, wenn es sich zum nachweisbaren Tatbestand des Ehebruchs ausgewachsen hat. Und ich denke, es ist auch zulässig, Jesu Warnung hier auf unverheiratete Leute auszudehnen. Der bekannte Theologe John Stott schreibt dazu, Jesu Betonung liegt darauf, dass jede sexuelle Praxis, die unmoralisch ist, wenn man sie ausübt, auch dann unmoralisch ist, wenn man sie sich ansieht oder in Gedanken ausmalt. In der Tradition seiner Zeit spricht Jesus nur die Perspektive des Mannes an. Vielleicht auch deswegen, weil wir Männer in dem Bereich besonders leicht eben durch visuelle Reize versucht werden. Es ist aber, denke ich, klar, dass Frauen genauso Verantwortung für ihre Blicke und Fantasien haben. Wir haben gesehen, Ehebruch und sexuelle Verfehlung finden bereits im Herzen statt. Aber was genau läuft dabei ab? Wie kommt es dazu, dass wir hier sündigen? Es beginnt mit der Versuchung. Die Versuchung ist die Keimzelle der Sünde. Sie ist der erste Gedanke daran, wie verlockend etwas Verbotenes doch wäre. Wir haben wenig Kontrolle darüber, ob uns eine Versuchung überkommt. Aber sobald die Versuchung an unsere Tür klopft, liegt es in unserer Verantwortung, wie wir mit ihr umgehen. Wir sind der Versuchung nicht machtlos ausgeliefert, egal wie übermächtig solche Gefühle auch sein mögen. Eine Sache liegt auf der Hand. Wenn schon lüsterne Blicke Ehebruch darstellen, dann sollten wir unsere Augen gut unter Kontrolle haben. Das hat schon Hiob im Alten Testament gewusst. Wir lesen, wie er vor Gott seine moralische Reinheit beteuert. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? So lesen wir in Hiob 31, Vers 1. Ihm war klar, dass er sein Herz schützen kann, indem er seine Augen, seine Blicke kontrolliert. Und Jesus selbst sagt uns auch in drastischen Worten, wie wir mit Versuchungen im Bereich der Sexualität und Lust umgehen sollen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Natürlich sind diese Anweisungen nicht wörtlich zu verstehen. Selbst als Einäugige und Verstümmelte wären wir nicht sicher vor unmoralischen Fantasien. Nein, Jesus führt uns hier drastisch vor Augen, wie radikal wir mit der Versuchung umgehen sollen. Wir sollen ihr keinen Millimeter Raum in unserem Herzen geben, sondern die Tür zuschlagen. Wir sollen nicht mit Verlockungen liebäugeln, sondern entschieden sein und feststehen. Das Auge ausreißen heißt ganz einfach, schau da nicht hin. Die Hand abhauen heißt ganz einfach, tu das auf keinen Fall. Ich habe es mir zur Regel gemacht, dass ich kein zweites Mal hinschaue, wenn ich merke, dass etwas unreine Gedanken oder Fantasien bei mir auslöst. Was die Lehre für dich persönlich heißt, welche Maßnahmen du setzen sollst, musst du selbst vor Gott entscheiden. Vielleicht heißt es, dass du bestimmte Filme nicht anschaust. Vielleicht heißt es, dass du bestimmte Orte meidest. Was immer es ist, sei radikal damit und Gott wird dich dafür segnen. Eine Sache, die man in diesem Zusammenhang speziell in unserer Zeit ansprechen sollte, glaube ich, ist Pornografie. Einige Zahlen dazu. 2016 wurden auf der größten Porno-Website 4,6 Milliarden Stunden an Videomaterial angeschaut. Mit 11 Jahren hat das durchschnittliche Kind bereits explizit pornografisches Material gesehen. 57% der jungen Erwachsenen geben an, mindestens einmal pro Monat im Internet nach pornografischem Material zu suchen. Und 80% der Konsumenten fühlen sich nicht schuldig, wenn sie Pornos anschauen. Selbst unter Christen ist es erschreckend weit verbreitet. Ohne Zweifel fällt das Ansehen von pornografischem Material unter das, was Jesus hier Ehebruch nennt. Pornografie degradiert Frauen zu Sexobjekten. Wie soll man Pornokonsum anders klassifizieren, wenn nicht als lüsternes und begehrliches Schauen? Pornografie zerstört Ehen, weil sie völlig unrealistische Erwartungen aufbaut, die in einer realen Beziehung nie erfüllt werden. Pornokonsum kann zu Recht als ehebrecherisch bezeichnet werden. Jesus ist ganz klar: Schau nicht hin, tu es auf keinen Fall. Und wenn ihr Kinder habt, tut, was in eurer Macht steht, um sie zu schützen und sie gut darauf vorzubereiten, weil auf die Versuchung, der sie mit Sicherheit einmal ausgesetzt sein werden. Vielleicht hast du ein Problem in diesem Bereich. Und dir ist völlig klar, dass dein Pornokonsum sündig und ehebrecherisch ist. Aber du kommst einfach nicht los davon. Dann wag den Schritt aus der Dunkelheit und Isolation und vertrau dich einem reifen Christen an, dem du vertraust. Du bist bei Weitem kein Einzelfall, auch wenn du dir wie der dreckigste von allen Sündern vorkommst. Wenn du deine Sünde und Gebundenheit ans Licht bringst, kann dir geholfen werden. Bei Jesus gibt es Vergebung, Befreiung und einen Neuanfang. Und Jesus warnt uns auch unmissverständlich vor den Folgen, wenn wir der Sünde nicht von Herzen absagen und umkehren. Dann sind wir auf dem Weg in die Verdammnis. Er fordert uns zu radikaler Entschlossenheit auf. Doch reine Willenskraft wird auch hier nicht ausreichen. Willenskraft hat vielleicht ausgereicht, um die äußerlichen Gebote der Pharisäer und Schriftgelehrten peinlich genau einzuhalten. Aber Willenskraft allein kann unser sündiges Herz nicht verändern. Das kann nur Jesus selbst, wenn wir als geistlich Arme zu ihm kommen. Wir wissen ja um unsere Neigung zur Sünde, um die Verkehrtheit unseres Herzens, um unsere armselige Bedürftigkeit, wenn es um Jesu Maßstab geht. Aber in diesem Wissen, in einer demütigen Haltung, dürfen wir zu ihm kommen. Als seine Nachfolger dürfen wir gewiss sein, dass Jesus gerade in der Versuchung mit uns ist. Wir dürfen ihm unsere Schwachheit bekennen und er selbst wird unsere Stärke sein, wenn wir ihm vertrauen. Und in seiner Stärke können wir fest und entschlossen der Versuchung entgegentreten. Brich nicht die Ehe, kontrolliere deine Blicke und Gedanken. In Vers 31 beginnt der zweite Teil dieses Abschnitts. Meine Überschrift dafür: Brich nicht die Ehe, lass dich nicht leichtfertig scheiden. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesu Lehre ist hier sehr knapp wiedergegeben. Es gibt eine andere Passage im Matthäusevangelium, wo Jesus ausführlicher über dasselbe Thema spricht. Und wenn wir uns diese längere Fassung anschauen, wird klarer, worum es Jesus wirklich geht und wie sich Jesu Lehre und seine Herangehensweise von der der Pharisäer unterscheidet. Die ausführlichere Passage ist in Matthäus 19, 3 bis 9. Ich habe hier auch den Text. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber war es nicht so. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. So, das ist die ausführlichere Version von Jesu Lehre. Und schauen wir uns die ein bisschen genauer an. Worum geht es den Pharisäern hier? Es ist nicht schwer zu erkennen. Ihnen geht es um die Frage nach einem legitimen Scheidungsgrund. Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Wie kommen Sie überhaupt zu dieser Ansicht, aus jeder beliebigen Ursache? Zur Zeit Jesu gab es im Grunde zwei verschiedene Ansichten darüber, was ein legitimer Scheidungsgrund sei. Sie wurden von den Rabbinen Schammai und Hillel vertreten. Und es ging um die Auslegung von einer Stelle aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 24. Dort ist davon die Rede, dass ein Mann seine Frau entlässt, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Und die Ansichten von Rabbi Schammai und Rabbi Hillel unterschieden sich jetzt darin, was man unter diesem etwas Anstößigen zu verstehen hatte. Schammai vertrat die strengere Position und sah nur in schwerwiegendem ehelichen Vergehen einen legitimen Scheidungsgrund. Hillel hingegen sah Scheidung schon dann gerechtfertigt, wenn die Frau irgendetwas tat, was dem Mann missfiel. Zum Beispiel, wenn sie das Essen anbrennen ließ. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen sozusagen: So, Jesus, auf welchem Standpunkt stehst du in der Debatte? Was macht Jesus? Wie auch in anderen Situationen antwortet er nicht, sondern er stellt eine Gegenfrage. Habt ihr nicht gelesen? Und dann zeigt er ihnen Gottes ursprünglichen Plan für die Ehe auf, dass sie dauerhaft sein soll, dass die Ehepartner ein Fleisch werden und dass Scheidung nicht Gottes Plan ist. Er führt sie zu den Grundlagen zurück, die sie in ihrer Verblendung außer Acht gelassen haben. Ihnen ging es um einen legitimen Scheidungsgrund. Wie weit muss ich es kommen, oder wie weit muss es kommen, bis ich meine Frau endlich entlassen kann, ohne mich zu beschmutzen? Jesus geht es um Gottes ursprüngliches Design der Ehe als dauerhafte Beziehung. Die Pharisäer kontern: Aber warum hat dann Mose geboten, man soll einen Scheidebrief geben und entlassen? Diese Tradition erwähnt eben Jesus auch in unserem Abschnitt der Bergpredigt. Wenn man den Text aus 5. Mose 24 aufmerksam liest, ich habe ihn jetzt nicht projiziert, aber man sieht dann, dass die Scheidung hier nicht geboten wird, sondern als offensichtlich gängige Praxis toleriert bzw. geregelt wird. Es geht eigentlich darum, dass eine Frau nach einer zweiten Scheidung nicht mehr zum ersten Mann zurückkehren konnte. Und man kann vermuten, dass der Zweck dieser Regelung eigentlich war, Männer von einer überhasteten Entscheidung für eine Scheidung abzuhalten. Und Jesus nennt uns auch den tieferen Grund für diese Regelung, zwar wegen der Herzenshärtigkeit der Menschen, dass die Scheidung eben bei etwas Schändlichem gestattet war, aber nicht vorgeschrieben. Und er betont noch einmal, dass es von Anfang an nach Gottes Plan nicht so war. Dann kommt Jesus zu seiner Sicht der Scheidung. In Vers 9 heißt es hier: Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Die Pharisäer nahmen Scheidung auf die leichte Schulter. Jesus hingegen macht klar, dass Scheidung eine äußerst ernste Angelegenheit ist. So ernst, dass er mit einer Ausnahme, nämlich Hurerei, die Wiederheirat nach einer Scheidung Ehebruch nennt. Scheidung ist ein Bündnisbruch, dessen Tragweite auch dadurch nicht aufgehoben wird, dass man ein Dokument ausstellt, damit dem Gesetz Genüge getan ist. Scheidung ist ein Bündnisbruch dem Partner gegenüber und Gott gegenüber, vor dem der Bund geschlossen wurde. Was Jesus hier lehrt, ist eigentlich nichts Neues, sondern etwas ganz Altes. Gottes ursprüngliche Absicht, dass die Ehe ein Bund fürs Leben ist. Kehren wir jetzt zur Bergpredigt zurück. In Vers 32 heißt es hier: Ich sage euch aber, dass jeder, der seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe. Hier ist die Formulierung etwas anders. Jesus sagt, wer seine Frau entlässt, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Oder eine andere Übersetzung lautet, er treibt sie in den Ehebruch. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, was er damit meint, warum er das so sagt. Wenn man sich die gesellschaftliche Situation damals anschaut, wird es besser verständlich. Für eine geschiedene Frau gab es kaum Möglichkeiten, für sich selbst zu sorgen. Sie hatte eigentlich keine andere Wahl, als wieder zu heiraten. Die Scheidungsurkunde gab ihr dazu auch ausdrücklich das Recht. Aber Jesus sagt hier, dass so eine erneute Heirat Ehebruch darstellt, wenn die Scheidung nicht aus einem legitimen Grund stattfand. Deswegen, weil die vorherige Ehe dann in Gottes Augen noch besteht. Von daher wird es verständlich, wenn Jesus sagt, wer seine Frau entlässt, treibt sie in den Ehebruch. Das soll aber, denke ich, nicht primär diese Frau als Ehebrecherin verurteilen, sondern es zeigt die Tragweite der Schuld des Mannes, der seine Frau ungerechtfertigterweise entlässt. Jesus erwähnt eine Ausnahme, einen Fall, in dem er Scheidung als gerechtfertigt ansieht. Es ist hier als Hurerei übersetzt. Das griechische Wort lautet Porneia und bezeichnet verschiedene Arten von sexuellen Sünden. Und damit auch eheliche Untreue. Was meint Jesus damit? Es scheint, dass die Ausnahme den Fall betrifft, dass die Frau eben die Ehe durch ihre Untreue sowieso schon gebrochen hat. Dann, so kann man schließen, ist die Scheidung gerechtfertigt. Aber selbst in diesem Fall gebietet Jesus die Scheidung nicht, sondern er erlaubt sie. Die Juden der damaligen Zeit, wie auch die Griechen und Römer, haben fast alle darin übereingestimmt, dass eine gesetzeskonforme Scheidung die Möglichkeit zur Wiederheirat mit einschloss. Also wenn Jesus in diesem Ausnahmefall die Scheidung erlaubte, dann wurde das fast sicher so verstanden, dass dann auch eine Wiederheirat erlaubt war. So versteht das heute auch die Mehrheit der evangelikalen Ausleger. Es gibt zu dem Thema aber auch unterschiedliche Ansichten, auch darüber, in welchen anderen Fällen Scheidung legitim ist. Aber auf die Details will ich hier jetzt nicht eingehen. Was aber unabhängig von Detailfragen ganz klar ist, was Jesus klar macht, ist, dass eine leichtfertige Scheidungspraxis Gottes Plan für die Ehe ganz klar entgegensteht. Von Gott her ist die Ehe als lebenslanger Bund gedacht. Scheidung war nie Gottes Plan. Und als Christen sollten wir am lebenslangen Charakter der Ehe festhalten. Auch wenn für uns als Ehepaare schwere Zeiten kommen mögen. Wenn es uns auch manchmal als harte Arbeit erscheint, die Beziehung lebendig zu halten. Wenn es vielleicht kaum mehr Kommunikation gibt. Geben wir nicht auf. Entscheiden wir uns immer, den Weg zurück zueinander zu suchen. Was hindert dich, den ersten Schritt zu tun? Bitte um Vergebung für Nachlässigkeit, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Zornausbrüche, Verletzungen, abfällige Bemerkungen, Zynismus. Und sei bereit, deinem Partner zu vergeben. Vielleicht ist es auch nötig, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, um den ganzen Schutt der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber gebt nicht auf. Erinnert euch an das, was ihr einander einmal versprochen habt, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt euch nicht auf. Gib du deinen Partner auch nicht auf. Brich nicht die Ehe, lass dich nicht leichtfertig scheiden. Ich bin fast am Ende. Noch ein Gedanke. Jesus spricht hier hauptsächlich von Dingen, die wir nicht tun sollen. Nicht hinschauen, nicht begehren, uns nicht scheiden lassen. Was wäre das positive Gegenteil dieser Handlungen oder vor allem der Herzenshaltung, die Jesus hier kritisiert? Was wäre eine positive Charakterprägung, die uns vor Versuchungen im Bereich der Sexualität und ehelichen Treue bewahren kann? Ich glaube, ein Ziel, das wir anstreben sollten, wäre eine ehrliche, gesunde Wertschätzung unserer Mitmenschen des anderen Geschlechts. Und eine grundsätzlich dienende Haltung unserem Nächsten gegenüber. Wahre Nächstenliebe, die im anderen ein wertvolles Geschöpf Gottes sieht, die nicht denkt, was kann mir der andere geben, sondern wie kann ich dem anderen Respekt entgegenbringen und Gutes tun. Wenn wir so denken, werden wir aufhören, Menschen als Lustobjekte zu betrachten. Wenn wir so denken, wird es uns nicht darum gehen, wie wir unseren Ehepartner möglichst ohne Gesichtsverlust wieder loswerden können. Wenn wir so denken, werden wir den Menschen die Wertschätzung und Würde erweisen, die ihnen von Gott her gebührt. Entschließen wir uns dazu und bitten wir Gott im Herzen, dass er uns dahingehend verändert. Die strengen Grundsätze, die Jesus uns hier in der Bergpredigt gibt, sind gut und hilfreich. Sie rütteln uns auf und führen uns die Verkehrtheit unseres Herzens vor Augen. Wir müssen uns in ihrem Licht gründlich und ehrlich selbst prüfen und wo es nötig ist, umkehren. Aber missverstehen wir Jesu Botschaft nicht. Sie ist mehr als eine verschärfte Liste von Geboten. Sie ist eine Einladung, zu ihm persönlich zu kommen, bei ihm Vergebung und neues, wirkliches Leben zu bekommen. Er selbst will in unserem Herzen Wohnung nehmen und uns durch seinen Geist im Innersten neu machen. Dann wird sein Charakter in uns aufleuchten und wir werden seine Zeugen sein. Salz und Licht in dieser dunklen und verkehrten Welt. Beten wir. Herr Jesus, danke für deine Worte, die uns so klar aufzeigen, einerseits, was du dir vorgestellt hast, aber andererseits auch, wie oft es bei uns drinnen dunkel ausschaut. Aber danke, Herr, dass wir immer zu dir umkehren können und dass du uns neu machen möchtest. Herr, bitte zeig jedem Einzelnen, was das ganz konkret bedeutet. Und lass unsere Herzen Licht werden, sodass wir dein Licht in die Welt tragen können. Amen.